was das ist. Und weißt du, das, was man nicht kennt, das hat man nie vermisst. Berlin, Berlin ist eine berüchtigte Stadt, die nebst dem Fernsehturm noch viel mehr zu bieten hat. Niemand braucht Salzburg, wie Thomas Bernhard einst schrieb. Berlin ist queer und schön und erfüllt dir jeden Trieb. Da 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 bui ba do bui bu ba. Komm, wir nehmen die U2, wenn gebaut wird die U3 und fahren bis zum KDW. Willst du konsumieren stetig oder hast einen anderen Fetisch? Berlin hat schicke Läden und Meth, Crystal Meth. Wir stehen an der Schlange vom Bergheim schon so lange, obwohl ich Techno gar nicht mag. Bei Mustafa dasselbe, hier gibt's nicht einmal die Elbe. Berlin ist eine berüchtigte Stadt. Komm, wir gehen zur Siegessäule und zum Bahnhof Zoo, im Tiergarten zum Cruising auf dem öffentlichen Klo. Und wenn es dir zu viel wird, ja, dann sag mir doch Bescheid. Dann fahren wir zum Prenzlberg, essen vegan und dann ist schon Zeit. Zum Meditieren, zum Selbstoptimieren mit Yoga und McFit. Und wusstest du schon, dass ich DJ bin? Mein Mixtape wird ein Hit. Ein Freund, der hat einen Freund, der wohl ein Label hat. Wenn ich jetzt noch eine Wohnung find, dann läuft alles glatt. Bis dahin mach ich Escort, hast du G, gibt's Rabatt. Berlin ist ne berüchtigte Stadt, das war sie schon immer. Berlin ist ne berüchtigte Stadt, es wird immer schlimmer. Berlin ist ne berüchtigte Stadt.
Das war jetzt ein ganz anderer Bummel durch Berlin, diese berüchtigte Stadt. Ursprünglich ein Song von Ronnie White, adaptiert und eingedeutscht von Erik Leuthäuser. Und damit sind wir dann beim heikelsten, weil persönlichsten, privatesten Thema unseres Gesprächs, Berlin und die Folgen. Nachzuverfolgen auf Leuthäusers aktuellem Album Sucht, das vergangenes Frühjahr erschien und das sehr lakonisch, auch sehr verletzlich erzählt von den Drogen, dem Fetischsex, aber auch der Liebe in den Zeiten von Corona.
Für mich ganz persönlich gilt eigentlich immer, dass so ein Riesling das höchste der Gefühle ist, weil ich will nie die Kontrolle verlieren. Du hast aber, ja, wie du ja dann auch selber sagst, du hast den Rausch gesucht und die Sucht, die kam dann selbst. Was hat dich an Meth und Co. so gereizt und war das vielleicht gerade der Kontrollverlust?
Ich würde sagen, ich bin ein grundneugieriger Mensch. Und so hat es mich auch interessiert, was das Thema Drogen angeht. Und ich habe da viel experimentiert und ausprobiert. Ich bin mit 19 nach Berlin gezogen und bin direkt nach Schöneberg gezogen, bin ein schwuler Mann. Und es gibt hier viele Clubs, viele Orte in der Community, wo das Thema Chemsex, CHEM, eine Präsenz hat. Das bedeutet, der Konsum von chemischen Drogen in einem sexuellen Setting. Und das ist ein Thema, was in Großstädten eigentlich global dazu führt, dass junge Männer sich dazu entscheiden müssen, ja oder nein zum Thema Chemsex. Und da ich ein grundneugieriger Mensch bin, habe ich Sachen ausprobiert. Und eine Droge, die in diesem Kontext verwendet wird, ist eben auch Methamphetamin. Diese ganze Welt war ein spannender Ausgleich zu der Wahnsinnigkeit meines Jobs, zu Konzerten, zu Reisen. Als ich so Anfang 20 war, gab es ganz viele so Jazz-Wettbewerbe. Es war eine sehr, sehr verrückte Zeit und mir fiel es schwer, diese Leerzeiten, man kommt wieder zurück nach Hause, das auszuhalten. Und wenn es quasi weniger Stimulanz gibt als dieses verrückte Leben, was ich da in dieser Zeit hatte, es fiel mir schwer auszuhalten und in dem Moment gab es Raum für Konsum und es hatte dann nicht so große Konsequenzen für die Musik, da es nur in dieser Zeit geschehen ist, nach großen Events, in Zeiten des Ausruhens. Und dann kam die Pandemie und es gab weniger Konzerte und weniger Stimulanz Und dann wurde das Thema Drogen bzw. das Thema Chemsex präsenter und führte dann auf einmal zu einem Problem, das ich als Problem erkannt habe. Ob das davor ein Problem war, ist auch fraglich. Auf jeden Fall zu der Zeit habe ich das weniger als Problem gesehen. Aber dann kam die Pandemie und das Thema wurde präsenter. Ich habe öfter konsumiert und habe gemerkt, ich möchte gern was verändern. Wie mache ich das denn? Und mein erster Anreiz oder mein erstes Ansinnen als Musiker war, ich beschäftige mich damit jetzt einfach in Musik. Ich schreibe jetzt Songs, die davon ausgehen, wie ich mich fühle. In dieser Zeit, jetzt gerade während der Pandemie, wo ich mehr Drogen konsumiere, warum eigentlich? Und das hat mir sehr geholfen, neben Therapie, neben Suchtgruppen, erstens von Substanzen wegzukommen, aber auch ein Thema zu behandeln, was in der schwulen Community in Großstädten insbesondere sehr präsent ist und was sehr stigmatisiert ist. Und ich wünsche mir, dass wir mehr über dieses Thema sprechen. Und selbst in der schwulen Community ist das Thema sehr stigmatisiert. Und mein Album Sucht ist ein nach vorn gehen im Sinne von, hey, lass uns drüber sprechen. Ich gebe hier keine Ratschläge. Ich zeige einfach nur, wie ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, wie ich mich gefühlt habe in Momenten von Kontrollverlust. Ich würde nicht sagen, dass es mir um Kontrollverlust ging als Wunsch, ich möchte gerne die Kontrolle verlieren. Es war so eine Art Ausgleich, es war so eine Art, die Sucht nach Stimulanz, nach Sachen, die passieren. Und als freischaffender Musiker hat man so viel Verantwortung. Vielleicht war es auch ein bisschen das Wollen von, ich möchte gerne ein bisschen Kontrolle aufgeben. Und tatsächlich, man gibt dann eben die Kontrolle auf und man übergibt die Macht der Droge, die man eben konsumiert. Und das war was ich ausprobiert habe und was ich wünschte, dass ich das nicht ausprobiert hätte, aufgrund der Konsequenzen. Und insofern wäre ich nicht derjenige, der ich heute bin, hätte ich nicht diese Vergangenheit, dann hätte ich auch nicht dieses Album gemacht, weil ich dann nicht betroffen gewesen wäre selbst.
Im Labor habe ich alles ausprobiert, was mit meinem Körper möglich ist. Hab es dokumentiert und fest einprogrammiert, wie's fürs Gedächtnis löblich ist. Und nun wiederhole ich es stündlich im Kopf und täglich im Leib, und es bleibt kaum Zeit. Drum leb ich einsam, drum leb ich so ganz einsam. Ausprobiert, was mir die Sehnsucht diktiert. Die Neugier als Freund macht mich ganz verträumt, so weitet sich das Herz. Und mancher Versuch braucht mehr Stimulanz, braucht Koks und braucht Tanz, und andere Leute kein Aufwand gescheut. Am Ende bin ich einsam. Im Labor hab ich alles ausprobiert, wovor man mich gewarnt. Doch ich muss es sehen, kann nicht widerstehen, brauch meine Realität. Und mancher Versuch war sicher zu viel, auch wenn's mir gefiel.
Thank you.
Leuthäuser im Labor. Der Abstieg ins Lab Oratory, also den dunklen Fetischkeller unter dem Berghain. Chemsex, anonym, schnell und hart, das ist jetzt nicht automatisch ein Thema, das im deutschen Jazz zum Selbstgänger wird. Sehr offen schwul war Leuthäuser aber schon vorher und spricht vom Unbehagen, der einzige Schwule, der einzige queere Mensch an diesem Ort, in diesem Jazzclub, auf diesem Jazzfestival zu sein. Und zu wissen, wie gut man ist und gleichzeitig wie marginalisiert. Das macht was mit einem und im Gespräch, da ahnt man hinter einem leisen Lächeln, einem noch längeren Zögern, wie das ist als Außenseiter, als Paradiesvogel in einer Jazzwelt, die gerade neulich noch mit aller Kraft versucht hat, erstmal Frauen im Jazz als Macherinnen sichtbar und hörbar zu machen und nicht nur als die adrette Sängerin vor stets rein männlicher Band. Die Frage nach den Frauen im deutschen Jazz, die ist mittlerweile wohl überall zumindest mal wahrgenommen worden. Aber jetzt auch noch schwul, lesbisch oder gar trans, non-binär, halt queer?
Du hattest eben im Vorgespräch gesagt, dass du das Gefühl hast, dass es immer noch Situationen geben könnte, wo du möglicherweise auch als queerer Künstler benachteiligt bist. Wie sind da jetzt so in jüngerer Zeit deine Erfahrungen?
Also ich würde sagen, männliche Homosexualität und das Thema Sucht, was schambehaftet ist, und das Thema Chemsex, wo dann auch noch schwule Sexualität behandelt wird, ist nicht unbedingt ein zündendes Marketing-Tool. Ich habe schon das Gefühl, dass im deutschen Jazz es doch relativ konservativ zugeht, beziehungsweise Menschen in Machtpositionen sind, die ein eher konservatives Bild auf Männlichkeit haben oder die sich halt einfach nur Virtuosität wünschen und ja auch andere Themen gar nicht hinterfragen, die ich wichtig finde in der Musik. Es gibt auf jeden Fall Bühnen und es gibt Veranstalter, die mich nicht buchen würden, ohne dass ich jetzt genau weiß, ob das jetzt daran liegt, wer ich bin, was meine Identität angeht, ob das daran liegt, wie meine Musik ist, ob die da nicht hinpasst oder ob es um die Themen geht, die ich in der Musik anspreche. Es spielt keine Rolle. Auf diesen Bühnen stehe ich nicht. Ich stehe dann lieber auf Bühnen, wo ich in all dem, was ich mache, willkommen bin. Und das ist auch gut so. Das Problem ist manchmal dann ein bisschen Geld, weil das Geld ist knapp als freiberuflicher Musiker mit dem, was ich mache, mit den Themen, die ich anspreche. Aber wie gesagt, ich weiß, dass das, was ich mache, gut ist, dass es einen Platz hat. Sonst würde ich jetzt hier nicht heute sprechen. Und ich freue mich, dass es genau die Menschen anspricht, die es ansprechen soll. Ich bekomme ab und an Nachrichten von Menschen, denen gerade mein letztes Album viel bedeutet hat, einfach, dass ich das Thema Sucht anspreche und dass ich mache, was ich mache. Und das fühlt sich gut an und richtig. Und davon lasse ich mich nicht abbringen.
Take me, hold me, find an excuse to scold me. I ain't got time for no virtuous man. Stop this flirting, give me some bees and birding. Oh, I ain't got time for no virtuous man. All this hem and hawing is giving me stress. You've been serenading me too long. I could use some pawing, come let's make a mess. Give me red hot love and keep your song. Kiss me, tease me, use every means to please me. Oh, I ain't got time for no virtuous man. Holding hands at midnight.
at night and taking that vow might be fine in Ira Gershwin's head. But I want at midnight to see you know how you could treat a guy when he's in bed. Don't think wedding, well, this is the time for petting. Oh, I ain't got time for no virtuous man. I said I ain't got time for no virtuous man.
Überhaupt keine Zeit für grundanständige Männer. I ain't got time for no virtuous man. Das ist Eric Leuthäuser und das ist ein Song aus seinem Album In the Land of Irene Kroll.
Die neue Jazzstudie, die jetzt im Herbst gekommen ist, die sieht zumindest queere KünstlerInnen immer noch mehr oder weniger als Fußnote. Da sind wichtige und noch größere Kapitel zum Machtmissbrauch zum Beispiel oder auch zum Gender Pay Gap. Aber die einzige Erwähnung, zumindest soweit ich das sehen konnte, von queeren Menschen im deutschen Jazz, die betrifft genau euch, nämlich das Kollektiv Queer Cheer, was du mit anderen KünstlerInnen gegründet hattest. Ihr hattet damit ja auch schon den Deutschen Jazzpreis gewonnen. Und also das heißt, wenn der deutsche Jazz über queere Strukturen redet, dann kommt ihr. Das ist einerseits sicher schön, aber andererseits stört dich das, da ist ja noch mehr.
Im deutschen Jazz gibt es auf jeden Fall mehr Queerness als nur die Menschen, die jetzt in dem Queer-Cheer-Kollektiv oder Community da vernetzt sind. Die sind vielleicht nicht out oder sprechen vielleicht nicht drüber, aber es gibt auf jeden Fall mehr. Ich werde ab und an zu so Panels eingeladen zum Thema Queerness oder letztlich Menschen, die nicht heterosexuell sind oder in Anführungszeichen nicht der Norm entsprechen. Und ich denke mir so, ich wünschte, dass sich der deutsche Jazz irgendwie mit Heterosexualität auseinandersetzen würde. Es gibt keinen klaren Punkt, wo irgendwie Jazz hetero ist oder wo Jazz irgendwie queer ist. In diesen Bezeichnungen geht es, glaube ich, nur darum, dass es jetzt zu diesem Punkt einfach so ist, dass es offenbar wenig offen queere Menschen im Jazz gibt, die darüber sprechen. Und die wenigen, die das tun, die werden vielleicht oft als die anderen gesehen, in Anführungszeichen. Und da kann es hilfreich sein, so eine Art Raum aufzumachen, wo man unter sich ist, wo man sich über Diskriminierungserfahrungen irgendwie austauschen kann, wo man ein Gefühl hat von Unterstützung. Und das ist für Menschen, die halt oft als die anderen gesehen werden, ganz hilfreich, um dahin zu kommen, dass wir alle nebeneinander koexistieren können, eine Bühne haben und die Gesellschaft repräsentieren können.
Wir hatten ja vergangenen Monat Eva Klesses Album Stimmen zum Album des Monats gemacht hier. Und Eva Klesse hat ja nun gerade etwas ganz anderes getan. Sie hat ihre Rolle als Frau hinterfragt und als queere Künstlerin in diesem ganzen Business. Und sie hat dann einen Juryvorsitz in Leipzig hingeschmissen. Und zwar mit der Begründung, sie wolle nicht länger als, Zitat, Diversitätsalibi dienen. Und dann, ich zitiere das mal eben, das Streben nach Parität und Diversität ist nicht zu Ende gedacht, wenn man sich darauf ausruht, die immer gleichen paar wenigen RepräsentantInnen von Minderheiten in diese ganzen Ämter zu befördern. Wie siehst du das?
Großen Respekt auf jeden Fall für Eva. Love her. Und ich kann den Punkt sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Mir geht es auch oft so, dass ich auf Panels eingeladen wäre, um über dieses Thema zu sprechen. Und wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass da Heteromusiker, die sich kritisch mit Heterosexualität oder mit Männlichkeit auseinandersetzen, sitzen würden anstelle von mir. Und ich gehe auf diese Panels, wenn sie bezahlt werden, und sage das, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass ich da eigentlich nicht sitzen wollte. Insofern kann ich den Punkt von Eva total gut verstehen. Und ich glaube, da geht's um andere Punkte. Natürlich, wenn jetzt Eva oder wenn jetzt Menschen wie ich irgendwie immer wieder eingeladen werden zu diesem Thema, dann macht mich das auch müde zu einem Punkt. Aber ich habe interessanterweise neulich ein Gespräch geführt, auch auf einem Panel zu dem Thema Diversität und deutschen Jazz, mit der Saxophonistin aus Mannheim, Gabriele Maurer, die gesagt hat, klar, wir sitzen hier immer wieder und diskutieren über dieses Thema. Und ich habe so drauf angesprochen, ist es nicht, wie vielte Panel ist es für dich und was machen wir hier eigentlich und wo führt es hin und was bringt es? Und sie meinte, am Ende sitzt vielleicht in der letzten Reihe irgendwie eine Studierende, die gerade genau mit diesen Themen beschäftigt ist und für die bringt es was. Und selbst wenn es nur eine Person ist, die das dann hört, dass es da Menschen gibt, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, ist es ja Hoffnung bringend. Und Ich habe das ehrlich gesagt eher wie Eva gesehen und dann nach diesem Gespräch dachte ich mir, ja, es bringt doch was, immer wieder drüber zu sprechen. Man merkt es vielleicht nicht direkt, aber es tut sich doch was. Es ist doch hilfreich, über dieses Thema zu sprechen. Und es ist auch hilfreich zu sagen, es kann sich nur was tun, wenn Leute in Machtpositionen die Bildung erfahren, das Thema checken und Sachen verändern. Es bringt nichts, wenn ich immer wieder über dieses Thema spreche, wenn ich nicht in der Machtposition bin.
The one who is my ideal. Maybe he's a dream, and yet he might be just around the corner, waiting for me. Will I recognize a line in his eyes that no other eyes reveal? Or will I pass him by and never even know that he is my ideal?
My Ideal, Erik Leuthäuser und Musik aus seinem ganz neuen Album. So neu, dass es noch gar nicht raus ist.
Das Album, was nächstes Jahr erscheint, im Oktober, heißt Quality Time in New York City. Und während der Pandemie gab es so einen Moment, wo es in den USA erlaubt war, Studios zu buchen und in Studios mit Schutzmaßnahmen aufzunehmen, während Konzerte noch verboten waren. Und in genau dieser Zeit habe ich durch Zufall eine Mail bekommen von dem Manager von Alan Broadband, weil ich ja ein Album gemacht habe mit seinem Programm. Und zu dem Zeitpunkt hatte Alan Broadband seinen 74. Geburtstag und sein Manager hat mich gefragt, ob ich so einen Geburtstagsgruß an Alan schicken wollte. Das habe ich gemacht. Er hat sich bedankt bei mir per E-Mail. Und ich habe ganz spontan gefragt, ob wir nicht mal zusammen was aufnehmen könnten. Also sehr dreist und mir war in dem Moment auch total bewusst, da könnte einfach Nein kommen als Antwort und das ist auch total okay. Aber ganz zufällig hat er Ja gesagt und mir gesagt, wenn du hier bist, lass uns in dieses Studio gehen, was bei mir um die Ecke ist und lass uns was aufnehmen. Und das haben wir gemacht, weil wir saßen quasi beide zu Hause und hatten keine anderen Gigs. Und so kam die eine Hälfte des kommenden Albums zustande und die zweite Hälfte war etwas geplanter. Das ist die Musik, die Susanna McCorkle, eine Sängerin, die ich sehr verehre, gesungen hat. Und ich habe ganz konkret ihre Ex-Musiker, ihre Musiker angefragt, in New York aufzunehmen, auch zu diesem Zeitpunkt. Und letztlich sind diese beiden Sachen auf diesem Album zu hören. Ich hatte so tolle Musiker und die Chance, mit denen aufzunehmen, dass ich mich dann gefragt habe, warum soll das nicht ein Album sein? Natürlich geht es um Standards oder es ist eine andere Musik als meine eigene, aber es muss einfach raus, weil mich diese Musik so glücklich macht.
Gerade neulich, da hat Erik Leuthäuser noch mal ein paar Konzerte gegeben rund um das Suchtprojekt. Im Winter, da trifft man ihn gerne noch mal in Kathmandu in Nepal, wo er am sehr regen dortigen Jazz Conservatory unterrichtet. Wer ihm auf den sozialen Medien folgt, der sieht aber auch Bilder aus aller Damen- und Herrenländer. Neulich, da war Leuthäuser gerade im kurdischen Erbil. Das eben angesprochene und mit dem Deutschen Jazzpreis gekrönte Projekt Queer Cheer, das wächst und gedeiht. Und in 2025, da will man dann auch mal ein queeres Festival auf die Beine stellen. Und dann ist da noch ein ganz neuer Job.
Du hast ja jetzt seit diesem Jahr einen Lehrauftrag in Osnabrück. Und als ich das gelesen hatte, dachte ich mir, oh Gott, jetzt ist er endlich mal gesettelt. Kommen wir dieser Frage näher oder wie sieht das in deiner Planung aus?
Also ich glaube, was wichtig ist zu wissen, ein Lehrauftrag in Deutschland bedeutet wenig, wenig Geld. Lehraufträge sind generell unterbezahlt und konkret bei mir, ich bin dankbar, dass ich in der Hochschule Osnabrück einen kleinen Lehrauftrag habe, wo ich zwei Studierende gerade habe und eine Vocal Group. Und ich bin sehr dankbar darüber, mit Studierenden zu arbeiten, die Bock haben, und mir macht es total Spaß, auf so einer professionellen Ebene unterrichten zu dürfen. Gesettelt bin ich deshalb nicht, weil so viel Geld bringt der Job auch nicht. Aber es ist ein Job, der mir sehr am Herzen liegt, gerade ja, die Förderung vom Nachwuchs, und es ist ein tolles Team und ich merke, wow, auf einmal bin ich in einer Art von kleinen Machtpositionen und kann Sachen verändern, kann irgendwie mit meinen Studierenden ansprechen, keine Ahnung, wie, was bedeutet es überhaupt in einem Hochschulkontext irgendwie einen Raum safer zu machen, oder ich kann Sachen, die ich im Studium als negativ empfunden habe, jetzt vielleicht ändern oder zumindest einen Raum eröffnen, wo wir drüber sprechen können, wie wollen wir eigentlich studieren. Und das nehme ich irgendwie sehr ernst. Und ich glaube, da tut sich was, auch gerade in der jüngeren Generation, auch gerade wenn wir über das Thema Diversität sprechen. Oder ich glaube, da kommt ganz viel von der jüngeren Generation, wofür ich dankbar bin, was die Musik verbessern wird.
Die Diversität im deutschen Jazz und ein Funken Hoffnung. Vielleicht ist die Szene ja wirklich lernfähig. Vielleicht braucht sie nicht noch mal ein paar Jahrzehnte wie bei den Frauen, um jetzt auch die queeren KünstlerInnen abzubilden. Das war ein Gespräch mit dem Berliner Sänger Erik Leuthäuser. Ich bin Ralf Dorschel. Mit einem weiteren Stück von Sucht verabschiede ich mich ganz sanft. Ganz viel Liebe hätte ich dich nicht.
Hätte ich dich nicht, wär ich weg. Wär ich Wolke, wär ich Dreck. Wär ich Liebe, wär ich froh. Wär ich Fleisch, dann wär ich roh. Hätt ich dich nicht, wär ich taub. Ohne Lieder wär ich Staub. Ohne Worte wär ich dir. Wär ich Kirche, wär ich Gier. Hätt ich dich nicht, wär ich stumm, wär ich Rücken, wär ich krumm, wär ich Glück, dann wär ich Zahl, wär ich Kopf, dann wär ich kahl. Hätt ich dich nicht, wär ich lahm, wär ich Schuld, wär ich die Scham, wär ich Kind, dann wär ich lieb, wär ich Nestle, wär ich Dieb.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 23 Uhr mit Beate Rüsapp. Ein höheres Kindergeld und ein höherer Grundfreibetrag. Im neuen Jahr sollen Bürger finanziell entlastet werden. Das hat der Bundestag mit großer Mehrheit beschlossen. Morgen stimmt der Bundesrat ab. Aus der Nachrichtenredaktion Sören Harms.
5 Euro mehr Kindergeld. Die Kinderfreibeträge steigen ebenfalls und auch die Sofortzuschläge für Familien mit wenig Einkommen. Dafür stimmten neben SPD, Grünen und FDP auch die Union und die AfD. Darüber hinaus wächst der steuerfreie Anteil des Einkommens, denn der Grundfreibetrag erhöht sich auf knapp 12.100 Euro. Außerdem wird die Struktur des Bundesverfassungsgerichts im Grundgesetz verankert und stärker vor politischem Einfluss geschützt. Nur mit 2/3 Mehrheit kann das Parlament künftig etwas daran ändern, zum Beispiel an der Amtszeit der Richter.
Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs haben der Ukraine bei ihrem Gipfel in Brüssel weitere Unterstützung von 30 Milliarden Euro für das kommende Jahr zugesagt. An dem Treffen nahm auch der ukrainische Präsident Selenskyj teil. Aus Brüssel Matthias Reiche.
Das Treffen ist die letzte Möglichkeit, um sich vor der Amtseinführung des US-Präsidenten Donald Trump noch einmal in großer Runde abzustimmen. Dabei drängte Volodymyr Zelensky die Europäer noch einmal zur Zusammenarbeit mit Trump. Der Gipfelgast aus der Ukraine mahnte, dass es ohne die Hilfe aus Washington sehr schwierig würde, sein Land wirkungsvoll zu unterstützen. Im Wahlkampf hatte der designierte US-Präsident wiederholt angekündigt, dass er den Krieg in der Ukraine rasch beenden werde. Beobachter gehen davon aus, dass Donald Trump versuchen könnte, die Ukraine und Russland zu Verhandlungen zu drängen.
8 Jahre nach dem islamistischen Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin ist am Abend an die Opfer erinnert worden. Nach einer Andacht in der Gedächtniskirche wurden die Namen der Opfer verlesen. An dem Gedenken nahm auch Berlins regierender Bürgermeister Wegner teil. Am 19. Dezember 2016 war ein Islamist mit einem LKW in den Weihnachtsmarkt gefahren. 13 Menschen starben, mehr als 70 wurden verletzt. Der Attentäter floh nach Italien, wo er von der Polizei erschossen wurde. Im europäischen Fußball hat sich der erste FC Heidenheim vom FC St. Gallen 1:1 getrennt. Damit muss der württembergische Klub in die Playoffs, um sich für das Achtelfinale der Europäischen Conference League zu qualifizieren. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht zeitweise Schauer bei Tiefstwerten von Nordwest nach Süd +6 bis -2 Grad. Morgen Schauer oder Graupel, ein paar Auflockerungen 0 bis 8 Grad. Am Samstag Regen, im Bergland teils Schnee bei 1 bis 9 Grad. Am Sonnabend im Norden und Süden Schauer, im Bergland Neuschnee bei Temperaturen von 1 bis 8 Grad.